Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew Tee, no BS high-rise pant, and slim roughneck pant that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.
Sie gelten als die besten Finanzexperten des Landes. Aber was passiert, wenn Sie mit richtig unangenehmen Fragen konfrontiert werden? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem brandneuen Format, nämlich der heiße Stuhl. Dieses Mal mit dem Schwerpunkt breit gestreutes Investieren, passives Investieren und vor allem natürlich auch ETFs. Mit dabei sind Dr. Andreas Beck, Dr. Gerd Kommer und Vanek, vertreten durch Moritz Henkel. Aber warum das Ganze? Ganz einfach, von euch kommen unter den Videos immer wieder so viele Fragen in den Kommentaren. Bei den Interviews mit den Experten natürlich erst recht. Da sind sehr gute Fragen dabei. Super Fragen. Fragen, die gestellt werden müssen. Und deswegen will ich für euch die Experten damit konfrontieren. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Die berühmte Algorithmus-Schelle und du kannst mir einen riesen Gefallen tun. Wenn dir meine Videos gefallen, meinen Kanal einfach abonnieren. Wir starten gleich voll durch, Leute, aber vorher was Geniales für euch. Die Welt der ETFs ist kompliziert, aber damit verlierst du nie wieder den Überblick. Unser gratis E-Book 10 ETF-Denkfehler, die dich arm machen, das kannst du dir jetzt völlig gratis sichern. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes.
Und den Anfang macht niemand Geringeres als Dr. Andreas Beck. Sein Credo: Prognosefreiheit und antizyklisches Handeln. Das Ergebnis: sein Global Portfolio One. Doch sorgt die Liquiditätsreserve am Ende nicht immer für eine Underperformance?
Andreas, du hältst in normalen Börsenzeiten 10 bis sogar 20% Cash. Warum verschenkst du langfristig Rendite?
Kein Mensch, der ein Portfolio managt mit einer langfristigen Ausrichtung, hält Cash. Ich auch nicht.
Was hältst du dann?
Wertpapiere und Gold. Und Wertpapiere, das sind verzinste Anleihen. Und dann stellt sich eine andere Frage, je nachdem, wie die Zinskurve ist, sind diese Anleihen dann besonders attraktiv oder weniger attraktiv? Die kann man dann relativ sehen zu Aktienrenditen, aber Cash hält kein Mensch.
Aber die Renditeerwartung ist doch langfristig deutlich geringer.
Also es gibt keinen institutionellen Investor, der nur Aktien hält. Jeder hält auch Anleihen. Der norwegische Staatsfonds zum Beispiel 30%, wir nur 20% in normalen Marktphasen. Und das darf man als Privatanleger nicht verwechseln, dass das hochgradig sinnvoll ist. Privatanleger haben oft die Perspektive des Sparplans. Und da kann man darüber reden, dass man keine Anleihen braucht. Aber wenn man jetzt ein größeres Vermögen hat, zum Beispiel eine Abfindung oder das Haus wird verkauft, dann ist Risikomanagement alles und dann kann ich mit so einem offensiven Portfolio mit einer hohen Aktienquote aktienähnliche Renditen erwirtschaften, aber ich habe trotzdem ein ganz anderes Sicherheitsprofil.
Aber wenn man jetzt mal ganz pragmatisch kühl draufblickt und es gibt ja auch zum Beispiel Studien wie Beyond the Status Quo, a Critical Assessment of Lifecycle Investment Advice, die dazu kommen zu folgendem Schluss: 100% Aktienquote ist langfristig das Beste. Und wenn man auch ganz nüchtern jetzt mal auf Renditeerwartungen blickt, jetzt lassen wir mal alles außen vor, dann wäre das doch für das Depot, für den Geldbeutel des Anlegers nach 30 oder 50 Jahren mit Abstand am rentabelsten, oder?
Also diese Studien sind mit Vorsicht zu genießen, weil wenn die längere Zahlenreihen nehmen, dann verwenden sie fast immer nur den US-Markt. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Krieg Bundesanleihen mit dem DAX vergleiche, dann gibt es 10, 20, 30 Jahre, wo ich mit langlaufenden Bundesanleihen die gleiche Rendite oder mehr Rendite als mit dem DAX erwirtschaftet hätte. Also warum ist das eine schiefe Betrachtung? Das ist, wenn man so will, ein Survivorship-Bias. Man sagt, ja, ich nehme amerikanische Daten, weil die gibt's am längsten. Naja, das ist so eine Scheinbegründung. Eigentlich müsste man argentinische Daten nehmen, weil vor 100 Jahren waren die ein gut entwickeltes, reiches Land und Amerika war noch ein Schwellenland. Und wenn ich die argentinischen Aktienmarktdaten nehme, schaut's ganz anders aus. Also was ich hier sagen will, ist, die Amerikaner haben halt alle Kriege gewonnen, die Währung hat sich durchgesetzt Und auch dann liefen sie lange schlechter als andere Märkte. Aber jetzt haben sie halt natürlich diesen wahnsinnigen Vorsprung mit Software und IT in den letzten 20 Jahren sich erarbeitet. Alles ganz toll. Ich bewundere die amerikanische Wirtschaft. Aber wer weiß, wie es die nächsten 20 oder 30 Jahre ist. Also diese ganzen Studien, die sind meistens schief, weil sie den Gewinnermarkt nehmen und nicht so ein Weltportfolio, wo man am Anfang nicht weiß, wer dann der Gewinner ist.
Also hat der Weltaktienmarkt langfristig nicht die höchste Renditeerwartung von allen Assetklassen?
Den MSCI World gibt es, glaube ich, seit 1971 wird er berechnet. Und jetzt hat sich halt auch dort die amerikanischen Aktienrenditen durchgesetzt. Inzwischen ist der MSCI World 70% Aktien USA. Ja, also auch das ist letztendlich eine Wette auf die amerikanische Wirtschaft. Und das ist ja die Gewinnerwirtschaft, das kann man nicht anders sagen, gerade der letzten 20 Jahre. Aber wie gesagt, man kann sich nicht darauf verlassen, was die nächsten 20, 30 Jahre bringen. Und insofern geht nichts über breite Streuung. Also wenn ich dieses Argument ernst nehme, es geht nichts über 100% Aktienwelt, dann muss ich eigentlich so ehrlich sein und muss sagen, eigentlich geht nichts über 100% S&P 500. Warum sollte ich dann die restliche Welt auch noch dazu nehmen? Und vielleicht reichen sogar 5 Aktien. Also das ist halt immer der Aspekt, wenn ich auf ein breit gestreutes Portfolio gehe, dann habe ich eine andere Planungssicherheit, aber ich bin halt nie perfekt unterwegs, rückblickend gewesen.
Aber wirst du den MSCI World dann langfristig schlagen?
Das weiß ich nicht. In den letzten 12 Monaten habe ich ihn geschlagen, aber darum geht's nicht. Aber ich habe ihn natürlich nach Corona nicht geschlagen, weil da die amerikanischen Tech-Werte so abgegangen sind und im breit gestreuten Portfolio ist man da geringer investiert. Aber das weiß ich nicht, darum geht's nicht. Bei so einem breit gestreuten Portfolio im Sinne einer Vermögenshaltung geht's darum, dass man ein Investmentziel hat für den Investor. Und das Investmentziel kann zum Beispiel bei solchen Strategien sein, das Kapital alle 10 Jahre zu verdoppeln. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, aber dann habe ich es nach 20 Jahren schon vervierfacht und nach 30 Jahren habe ich es verachtfacht etc. Wozu soll ich da spekulieren, wenn ich über so eine breit gestreute Investition solche Ziele realistisch anstreben kann?
Aber kannst du ihn überhaupt schlagen? Es gibt ja das Argument von Kritikern, wenn man Cash hält, dass einfach oder eine Cash-Reserve, eine Investitionsreserve, Anleihen nicht voll in Aktien investiert ist, dass man dann Rendite verschenkt. Also ist es dann faktisch gar nicht möglich, dass du den MSCI World langfristig schlägst?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also im Moment habe ich bei langlaufenden Anleihen eine Umlaufrendite von 4% im Euro-Raum. Im US-Dollar-Raum ist es über 5%. Ja, das ist auch schon mal eine Ansage. Wie gesagt, es geht nicht um Cash. Es geht darum, dass die Anleihen auch eine hochwertige Investmentgattung sind. Und ich glaube, diese ganze Diskussion 100% Aktien ist halt jetzt extrem kurzatmig getrieben dadurch, dass wir 10 Jahre Nullzinsphasen hatten und Anleihen so wahnsinnig unattraktiv sind. Und das kann jetzt ein Laie gar nicht verstehen, warum professionelle Portfolios alle Anleihen beimischen. Und es geht letztendlich um die Quote, die man beimischt. Aber diese Glättung über Krisen hinweg macht die Sache planbarer und kein Mensch weiß, welche Krisen kommen. Kein Mensch weiß, ob die amerikanische Wirtschaft jetzt dann doch sich selbst kannibalisiert. Kein Mensch weiß, wie es mit Japan weitergeht, wie es mit China weitergeht.
Der GPO schichtet ja auch um. Dadurch entstehen Kosten. Drückt das nicht auf die Nettorendite?
Also das machen wir so, dass quasi die Kosten so gering sind, dass ich sie kaum messen kann.
Dann bleibt noch ein Problem oder eine offene Frage. Du setzt ja auf das Prinzip der Eigenkapitalknappheit. Also wenn es eine Krise gibt, wenn es einen Crash gibt, dann kaufst du nach, dann schichtest du von Anleihen zum Beispiel oder von Gold um in Aktien, weil dann die Renditeerwartung höher ist. Aber was ist denn jetzt, wenn künftige Krisen sich ganz anders verhalten als diejenigen, die wir bisher kennen? Zum Beispiel könnte es jetzt auch eine ewige Seitwärtsphase geben. Oder man verpasst den Nachkauf und es fällt stark, aber nicht stark genug, um nachzukaufen.
Ja, die Frage ist an sich gut, aber diese antizyklische Investitionsmethode, die verfolgen wir schon sehr lange. Im Fondsmantel gibt es ihn halt erst seit 2019 aus steuerlichen Gründen. Und wenn man sich das sehr langfristig anschaut, dann ist es klar, zum Beispiel 2001 bis 2003, diese große Krise, da war man mit unserem Ansatz viel zu früh voll investiert. Und das tut natürlich unglaublich weh, wenn man schon 100% Aktien hat und man könnte jetzt noch so billig einkaufen und man hat nichts mehr. Auch 2007 bis 2009 war man einen Tick zu früh investiert. Dass jetzt die Krisen sich so schnell erholt haben wie bei Corona, es ist egal. Man profitiert auf Dauer immer davon, wenn man die Möglichkeit nutzt, wenn die Risikoprämien halt durch die Höhe geschossen sind und die Aktien im Keller sind, wenn man jetzt groß einkauft, dann ist der König, der sichere Anleihen hat, die der Markt dann nachfragt und verkaufen kann. Und ob diese Antizyklikprämie höher ist als der höhere Erwartungswert aufgrund der höheren Risikoprämien von dem breit gestreuten Aktienportfolio zu einem Anleihenportfolio oder niedriger, das hängt von den konkreten Verläufen der Krisen ab, das weiß kein Mensch. Aber wenn es wirklich schlimm kommt und die Aktien hätten outperformed, dann ist es einem egal, weil man mit dieser Strategie der Antizyklik auch sehr gute Renditen erwirtschaftet. Und wenn es anders kommt, dann ist man halt froh, dass man nicht 100% Aktien hatte.
Weil wie gefährlich kann regelbasiert sein? Also wenn man jetzt bei 20% Minus nachkauft und es gibt dann einen Dip von 19,5. Also wie gefährlich kann sowas sein, wenn man Pech hat?
Jetzt könnte man natürlich über Backtests schauen, wann sind die besten Zeitpunkte gewesen und so weiter. Das bringt einem alles nichts, weil kein Mensch weiß, wie die Struktur der nächsten Krise ausschaut. Deswegen haben wir ganz Einfaches gemacht, bei 20% Einbruch zum letzten All-Time-High des weltweiten
Aktienmarkts. Warum genau 20 eigentlich?
Weil das die banale Definition einer Krise, eines Bärenmarktes ist in den Lehrbüchern. Okay. Mhm. Und 40% ist dann eine extreme Krise. Weil ob ich 18 oder 21 oder 22 nehme, darum geht's gar nicht. Es geht nur um dieses Prinzip, dass wenn Kapital sozusagen jetzt nachgefragt wird, dass ich dann Kapital zur Verfügung stelle. Und wie gesagt, 2001 bis 2003 viel zu früh investiert. Bei Corona war es so, die Märkte sind 38% eingebrochen. Mhm. Das heißt, wir haben die letzte Stufe leider gar nicht gezogen. Aber wir haben natürlich trotzdem profitiert, davon die Aktienquote erhöht zu haben. Also das ist, wie gesagt, das ist fast so wie bei der breiten Streuung. Man hat rückblickend nie perfekt agiert, aber es funktioniert halt immer.
Jetzt gilt dein Konzept als regelbasiert und prognosefrei. Aber triffst du nicht in der Investitionsreserve auch Prognosen, zum Beispiel Gold, Währungen, Schweizer Franken, norwegische Krone? Sind das nicht Prognosen?
Also dieses regelbasiert, das wird überschätzt. Wir sind natürlich auch ein Team und natürlich denken wir mit und führen gewisse Handlungen aus. Aber es geht ja gar nicht anders, weil sich die Welt stark verändert. Ich nehme mal den DAX als Musterbeispiel für den deutschen Anleger eines regelbasierten Systems. Der DAX hat zigmal seine Regeln geändert. Die letzte große Änderung war von 30 auf 40. Die vorletzte Änderung war, dass Linde ausgeschieden ist. Die vorverletzte Änderung war, glaube ich, dass Unternehmen, die keine Gewinne erwirtschaftet haben, im letzten Geschäftsjahr nicht reingenommen werden können neu und wie auch immer. Also es gibt ein Indexkomitee. Keiner weiß genau, wer kommt rein, wer kommt raus an den Stichtagen. Es gibt immer im Hintergrund jemand, der mitdenkt. Auch MSCI hat seine Regeln mehrfach geändert, wie die Indizes zusammengestellt werden. Und das ist keine Kritik. Die Welt ändert sich, Assetklassen ändern ihre Eigenschaften und bei uns gibt es das auch. Wir haben auch ein Investmentkomitee letztendlich, das überwacht. Und wenn ich mir jetzt anschaue, seit Auflage des Fonds 2019, muss man natürlich sagen, bei der Aktienseite hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Dieser Gleichwertindex, nachdem wir gewichten, der ist eigentlich unverändert geblieben. Auf der Anleihenseite war es noch 2019 so, dass die ideale Welt daraus besteht, Sicherheit heißt 10% US Treasuries mit 10 Jahren Laufzeit und 10% Bundesanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Und ja, durch politische Aktivitäten und Sonstiges hat sich das halt so geändert, dass man US Treasuries jetzt nicht mehr mit gutem Gewissen so verwenden kann. Also gibt es jetzt halt Schweizer Anleihen und Gold und solche Sachen. Also wenn man sich das anschaut, dann sieht man, besonders viel mitdenken musste man bei der Veränderung der Eigenschaften sogenannter sicherer Anlagen.
Also Hand aufs Herz, gibt es prognosefrei überhaupt oder ist dann irgendwo alles doch eine Prognose in sich?
Die Frage ist wirklich super, weil natürlich habe ich immer eine gewisse Idee von der Zukunft. Und das, was wir da alles machen, das basiert ja auf den Arbeiten auch von Hayek und von Förster und so weiter. Diese ganze Idee, was kann ich eigentlich in Systemen, die selbstregulierende Prozesse haben, lernende Systeme, was kann ich in denen eigentlich vorhersagen? Weil die ganze mechanische Herangehensweise, dass ich wirklich deterministisch sagen kann, welcher Parameter sich heute ändert, hat morgen folgende Auswirkungen. Das funktioniert in so selbstregulierenden Systemen nicht. Und was man aber sehr wohl machen kann, sind Musterprognosen. Und man muss das Portfolio so aufsetzen, dass diese Musterprognosen ausreichen. Und so eine Musterprognose ist zum Beispiel, eine Krise habe ich genau dann, wenn den Unternehmen kein Kapital mehr zu alten Konditionen zur Verfügung gestellt wird. Punkt. Eine Musterprognose ist, dass grundsätzlich die Risikoprämien an den Aktienmärkten höher sind als an den Anleihenmärkten und so weiter. Das heißt, ich habe so ein paar Musterprognosen. Und insofern habe ich auch Prognosen, aber das ist halt zu unterscheiden von Hayek, Anmaßung des Wissens, hat das mal schön ausgearbeitet, von sogenannten Punktprognosen, wo ich behaupte, nächstes Jahr DAX 20% Minus oder was auch immer.
Andreas, danke dir.
Gerne.
Weiter geht es mit Deutschlands ETF-Papst Dr. Gerd Kommer, gefürchtet für seine schonungslose Rationalität. 2023 folgte als Quintessenz seiner Arbeit der Gerd Kommer Multifactor Equity ETF. Doch wird das Produkt den hohen eigenen Ansprüchen überhaupt gerecht?
Passiv investieren, dafür bist du bekannt, Gerd. Aber warum stellst du dann so klare Prognosen teilweise auf, zum Beispiel zu den USA und zum US-Gewicht?
Ich sage nur, dass die USA, weil es meines Erachtens keinen US-Exceptionalism gibt, weder was den Aktienmarkt noch die Realökonomie in den USA anbelangt, also dass in beiden Fällen die USA immer schon in der Vergangenheit und natürlich dann auch in Zukunft alles andere outperformen wird, das sage ich nicht. Und gerade weil ich da sozusagen agnostisch bin, ich glaube eher, das wird sich im Rahmen des Üblichen bewegen, ist es nicht sinnvoll, die USA mit 70% oder Tech mit 90% zu gewichten.
Aber ist das dann noch passives Investieren, wenn es der Markt anders sieht oder wenn der Markt das eben so bewertet, oder ist das eigentlich versteckt aktives Management in einem ETF-Mantel?
Ich muss jetzt so ein bisschen wortklauberisch werden. Ich glaube, niemand kann wirklich passiv investieren. Mhm. Investieren ist immer in irgendeiner Form eine aktive Entscheidung. Wann gehe ich in den Markt? Welche Asset-Allokation habe ich? Welche Anlageklassen im Sinne von investiere ich alles in Aktien? Mache ich auch eine Bitcoin-Beimischung, Gold-Beimischung? Etc. etc. Und in dem Sinne gibt es passiv investieren nicht. Und ich habe also kein Problem damit, wenn mir jemand vorwirft, ja, ihr seid ja nicht mehr ganz passiv. Ne? Also weil ganz passiv gibt es sowieso nicht.
Jetzt gewichtest du die USA ja deutlich geringer als der MSCI World zum Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, sie würden absteigen oder die US-Aktien würden jetzt dauerhaft schlechter laufen. Woher willst du dann aber wissen, wer dann der neue Aufsteiger in der Weltwirtschaft ist, wer dann die Lücke füllt? Das könnte ja irgendjemand sein. Also das ist ja dann auch eine Spekulation, oder?
Meines Erachtens nicht. Ich sage ja, investiere global, also im Aktienmarkt insbesondere. Lasse letzten Endes keinen Sektor, kein Land aus, sondern versuche wirklich in Anführungszeichen die 10.000 Aktien, die es, 9.000 Aktien, die es im globalen Aktienmarkt in den Prime Standards der Börsen gibt, versuche die oder eine repräsentative Stichprobe im Portfolio zu haben. Wenn du aus der Wissenschaft abgeleitet kleinere oder bestimmte Segmente, zum Beispiel Small Value oder Momentum Aktien übergewichten willst, dann ist das durchaus zulässig, aber suche dir keine Länder raus, picke keine Countries oder Sektoren und so weiter. Ne? Und natürlich heißt es, auch schlechte Länder dabei zu haben, aber eben auch die guten. Nur ich möchte nicht ein einziges Land oder ein Sektor 3-4 Mal so hoch gewichtet haben, wie seine volkswirtschaftliche Bedeutung ist.
Was ist, wenn es dann doch lange weiterläuft? Die Gefahr ist ja da, dass man dann krachen underperformt, wenn man falsch liegt damit.
Genau, wenn du mit so hochkonzentrierten Wetten richtig liegst, hast du den Jackpot gewonnen. Wenn du falsch liegst, dann ist das Gegenteil der Fall. Und dann bist du eben krass unter quasi der Marktrendite. Und genau das möchte ich nicht. Ich bin ja jemand, der sagt, okay, investieren ist in erster Linie Altersvorsorge, Vermögensaufbau fürs Alter oder vorhandenes Vermögen schützen, ne? Eben verhindern, dass es weniger wird oder unnötig weniger wird. Und in dem Sinne sollte man solche konzentrierten Sachen nicht machen.
Aber hast du nicht Angst, dass in 20, 30 Jahren die Leute dir dann vorwerfen, Mensch, der Kommer hat die USA damals unterschätzt und Warren Buffett hat es doch immer gesagt, never against America?
Ich glaube, das berühmte Zitat von Warren Buffett war eher so realökonomisch gedacht, gemeint, also weniger jetzt im Sinne von, du solltest nur amerikanische Aktien im Portfolio haben. Das hat er ja noch nicht mal selbst. Er hat auch ausländische Aktien drin. Aber generell, also ich stehe für eine ausgewogenere Struktur im Sinne von Branchen, im Sinne von Ländern und generell, ich denke mal, Diversifikation ist der berühmte Only Free Lunch, den es im Investieren gibt. Und wenn ich am Ende meiner Investmentkarriere, sag mal, die ist 40 Jahre oder 50 Jahre, sage, ich bin mit meinem Portfolio im oberen Drittel einer gut vergleichbaren, also korrekt vergleichbaren Benchmark, ne, dann bin ich zufrieden. Das will ich erreichen. Ich möchte aber ganz sicher nicht als armer Mann sterben, sozusagen unter der Brücke schlafen müssen.
Aber wirst du den MSCI World langfristig schlagen?
Unseren ETF gibt es jetzt seit 32 Monaten und wir haben ziemlich eine sehr ähnliche Rendite, also praktisch die gleiche Rendite wie der MSCI World in diesen 32 Monaten gab. In den letzten 12 Monaten besser, wenn man Sharpe-Ratio, Volatilität, Maximum Drawdown, also Risikokennzahlen und risikogewichtete Renditen betrachtet, waren wir besser. Zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre sind sowieso eine kurze Periode. Ne? Also wir glauben natürlich, dass man mit Factor Investing und dem Design dieses ETFs auf lange Sicht eine moderate Outperformance erzielen kann. Und deswegen haben wir ihn aufgelegt.
Aber du musst ja auch noch die Kosten reinverdienen. Also wie soll das möglich sein?
Also wenn jemand ein Portfolio-Design auflegt und das im Wege eines ETFs dann so algorithmisch abbildet, dann sollte er und sie selbstverständlich das unter dem Blickwinkel einer Nachkostenbetrachtung tun. Ne? Jedes Portfolio-Design, also jeder Index, der ein bisschen komplizierter ist als reines Market-Cap-Weighting, ne? Marktkapitalisiert und gewichtet, verursacht zusätzliche Kosten. Bei aktiv gemanagten Produkten ist das sowieso klar. Ne? Also jede Art von Intervention, Stockpicking verursacht Kosten. Wenn es algorithmisch geht, ist es nicht so schlimm. Und dieser Anspruch, den ich vorhin formuliert habe, der gilt natürlich nach Kosten.
Bei den Faktoren, wer garantiert eigentlich, nur weil die in der Vergangenheit eingeschlagen haben oder eine Outperformance gemacht haben, dass das in der Zukunft auch so passiert?
Ja, in den sogenannten Sozialwissenschaften, und die Ökonomie ist ein Teil der Sozialwissenschaften, ist es anders als in den Naturwissenschaften, in der Physik, in der Geologie nie so, dass ich irgendwas endgültig beweisen kann. Ne? Weil einfach die Datenmengen, die dafür Voraussetzungen wären, nicht da sind. Wir haben halt nur in Anführungszeichen 100 Jahre Aktienmarktgeschichte mit vernünftigen Daten. Für einzelne Länder geht es noch mit nicht so High-Quality-Daten weiter zurück. Und dann kommt noch hinzu, dass sich natürlich Märkte ändern, die menschliche Intervention sozusagen in den Markt. Das heißt, du halt, wenn du die Kontinentalverschiebung, die du anschaust, nicht, ne? Und in der Biologie auch nicht und so weiter. So, und aber in dem, also mit diesem Caveat, mit dieser Einschränkung, mit dieser Qualifizierung, kann man trotzdem, also mit die vorausgeschickt, kann man trotzdem eben aus den vorhandenen Daten, aus der Empirie und der Sachlogik eine Menge clevere Schlüsse ableiten, die ich mir als Investor zunutze machen kann. Ne? Mhm. Und das tut Factor Investing. Factor Investing ist sozusagen, gibt es Muster in diesen letzten 100 Jahren Daten, die wir haben, die ökonomisch und sachlogisch begründbar sind, von denen wir ausgehen können, dass die sich in ähnlicher Form fortsetzen. Und wenn diese Muster eben im Sinne von Risiko-Rendite-Zusammenhang attraktiv sind, dann kann ich die ausnutzen. Das ist Factor Investing.
Hm. Aber jetzt nutzt du ja unterschiedliche Faktoren, gegensätzliche. Jetzt kann ja nicht immer jeder Faktor outperformen, also gleichzeitig. Jetzt könnte man schon den Vorwurf machen, es ist quasi so wissenschaftlich verbrämt, so ein Benchmark-Schmuser, der dann unterm Strich gut klingt, aber dann eigentlich auch nicht mehr bringt.
Also man kann sagen, Factor Investing in den letzten 30 Jahren hat gut funktioniert. In den letzten 15 Jahren oder 10 Jahren war das Bild gemischt. Wenn man sich unterschiedliche Faktorprämien anschaut, Small Value, Quality, Momentum, Investment, Low Volatility, das sind so die bekanntesten und am besten von der Wissenschaft erforschten und immer oder am zahlreichsten in den meisten Studien etablierten, dann kann man sagen, in den letzten 10, 15 Jahren war das Bild ausgewogen, nicht schlecht, sondern ausgewogen. Kleine Fußnote hier, was häufig dazu zur falschen Wahrnehmung führt, dass Factor Investing in den letzten 10 Jahren schlecht funktioniert hätte, ich bin jetzt so ein bisschen patriotisch, ist, wenn man sich nur US-Daten anschaut. Und das ist so etwas, was mich häufig so ein klein bisschen nervt im Finanzjournalismus, weil es bequem ist, sich nur US-Daten anzuschauen. Die sind halt am leichtesten zu googeln und häufig schon aufbereitet und so weiter. Schaut man sich nur US-Daten an und tut dann so, als ob das der gesamte Weltaktienmarkt ist oder der Weltkapitalmarkt. Ist aber nicht so. Selbst bei Aktien ist die USA nur, je nachdem, 60% des Weltaktienmarktes und bei anderen Anlageklassen viel weniger. Und so. Und Factor Investing hat außerhalb der USA wesentlich besser funktioniert in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren als in den USA. Mit anderen Worten, ich kann nur zu einer vernünftigen Aussage über die Bilanz von Factor Investing in den letzten 15 Jahren kommen, wenn ich wirklich globale Daten anschaue, nicht nur US-Daten. Ne? Das ist mal ganz wichtig. Also die teilweise kritischen Studien oder sogenannten Studien zu Factor Investing basieren häufig nur auf US-Daten und das ist halt einfach kein ausgewogenes Datensample. So, und die zweite Frage ist, Faktorprämien sollten kombiniert werden. Es ist gerade eben keine gute Idee, nur auf eine Faktorprämie zu setzen. Ganz, ganz besonders wichtig ist, dass beim Small-Cap-Faktor oder beim Small-Faktor, Small-Size-Faktor, Nebenwerte investieren funktioniert besser, indem ich die Small Cap Prämie mit anderen Faktorprämien kombiniere, mit Small, also in Gestalt zum Beispiel von Small Value, Small Quality, Small Momentum. Die Kombination dieser Faktorprämien ist eigentlich quasi besser als nur in Isolation. Warum? Weil zum Beispiel der Value Effekt ist halt im Small Cap Segment stärker als bei Large Caps. Ne? Und wenn ich das kombiniere und das ist allerdings mit ETFs dann häufig ein klein bisschen schwieriger umzusetzen. Und deswegen macht unser ETF kombiniert im Sinne von einem integrativen Multifaktor-Ansatz die fünf am besten belegten Faktorprämien in der Forschung.
Wird da das Rebalancing, gerade mit den Faktoren noch, wird das nicht viel zu komplex und frisst das dann nicht viel Rendite?
Das kann man algorithmisch machen. Also wenn man da jetzt Menschen anstellen müsste und bezahlen müsste, die da manuell Trades durchführen und so weiter, würde es natürlich nicht gehen. Aber gerade wenn man einen Ansatz wie wir verfolgt, der sogenanntes integriertes Multifactor-Investing ist, also ich habe nicht fünf einzelne Indizes, die ich individuell repliziere und die schmeiße ich dann in einen Topf, sondern ich habe einen Index, der alle fünf Faktorprämien abbildet. Also mit anderen Worten, ich filtere das Weltaktienuniversum, das sind so 9500 Aktien, von vornherein mit einem Algorithmus filtere ich die Hälfte, sagen wir mal 4500 Aktien heraus, die erstens small sind oder kleiner sind jedenfalls als ein reine Market-Cap-Weighting, das bestimmen würde, die einen Value-Tilt haben, die einen Quality-Tilt haben und so weiter. Und mit anderen Worten, da kommt überhaupt nicht so viel Turnover zustande, wie der Fall wäre, wenn ich fünf individuelle Faktoren filtern würde.
Du schließt ja Small-Caps aus, die nicht profitabel sind. Ist das nicht eine Riesengefahr? Wir kennen ja jetzt die Nvidias von morgen nicht. Die könnten ja da dabei sein, oder?
Also die wenn damit gemeint sind, sagen wir mal so Venture-Capital-mäßige Startups, da muss ich jetzt mal so ein bisschen prinzipiell werden, die sind sowieso nicht börsennotiert. Also mit anderen Worten, alles, was in Silicon Valley geschieht, hat mit der Börse nichts zu tun. Selbst Apple als Beispiel ist nach fünf Jahre nach seiner Gründung in die Börse gegangen. Das war außerordentlich früh für so ein Tech-Startup. Also Small-Cap-Growth-Aktien, mit anderen Worten kleine Aktien, Gesellschaften, die noch nicht profitabel sind, weil sie vielleicht aus ihrem Lebenszyklus heraus noch nicht profitabel sind, weil sie halt so eine Art Venture-Capital-Charakter haben, aber sie sind schon börsennotiert. Das sind sowieso keine guten Aktien. Small Growth ist ein absolut schlechtes Segment. Diese Aktien werden häufig auch als Lottery-Stocks, Lotterieaktien gesehen. Einige wenige von denen explodieren, die allermeisten gehen in die Binsen oder bringen nichts und die wollen wir sowieso ausfiltern. Also gerade das, was hier erwähnt wird, ist etwas, was wir nicht im Portfolio haben wollen.
Eine Frage noch, im Komma-ETF werden Regionen zu 50% nach Market Cap und zu 50% nach BIP gewichtet. Aber jetzt wissen wir doch aus der Forschung eigentlich, dass Bruttoinlandsprodukt und Börsenerfolg eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben, oder? Also Vietnam, gutes Beispiel, brutales Wachstum, Börse, die letzten 20 Jahre nix. China, genau dasselbe, brutales Wachstum, Börse war auch eigentlich nix. Also ist das nicht eine Riesenfalle?
Ich glaube, dass dieser Frage so ein bisschen ein Missverständnis zugrunde liegt. Ne? Also die Grundannahme, die dahinter steckt, ist richtig. Also Wirtschaftswachstum und Börsenrenditen oder Aktienrenditen haben nichts miteinander zu tun. Also China ist ein anderes Beispiel, war eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren als mit Ausnahme der letzten circa 18 Monate oder 24 Monate ein schlechter nationaler Aktienmarkt. Trotzdem gibt es kein anderes, kein einziges Land. Vielleicht hat Vietnam jetzt da aufgeholt. Also Vietnam und China zusammen hatten die höchsten volkswirtschaftlichen Wachstumsraten in den letzten 25 bis 30 Jahren. So, also da bin ich d'accord. Aber bei uns spielt dieses BIP-Thema ja nur eine Rolle im Sinne von, ich möchte mit der partiellen BIP-Gewichtung in unserem ETF verhindern, dass einzelne Länder wie die USA im Endeffekt 70% Gewicht in dem im Land haben. Ich möchte aber bei diesem Runtergewichten von Klumpen oder in dem Fall vom nationalen Klumpen USA nicht irgendwie eine willkürliche Methode anwenden, sondern ich nehme die realökonomische, das fundamentale Kriterium BIP in dem Sinne, dass die amerikanische Volkswirtschaft macht halt nur 25% der Weltvolkswirtschaft aus. Und wenn ich das sozusagen mit als Gewichtungsfaktor betrachte, dann geht halt die Gewichtung USA von 70% auf, bei uns im ETF auf 45% runter. Das hat aber nichts mit der These zu tun, dass BIP und Aktienwachstum nicht miteinander zusammenhängen. Das ist natürlich richtig.
Gerd, vielen Dank.
Gerne.
Den Abschluss macht Moritz Henkel, ETF-Produktmanager bei VanEck Europe, dem Spezialisten überhaupt für Themen-ETFs. Rüstung, Wasserstoff, Videogaming und vieles mehr. Spezialisierte Investments statt breiter Markt. Klingt genial, aber ergibt das auch wirklich Sinn?
Ein Problem bei Themen-ETFs ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Space investieren will, dann habe ich ja gerne mal ein Unternehmen drin, was vielleicht 80% des Umsatzes gar nicht mit Space macht, sondern mit herkömmlichen Flugzeugen. Wie vermeide ich das, dass ich so eine Mogelpackung kaufe?
Ja, Mario, da gehst du direkt ins Detail, in die Tiefe der ETF-Entwicklung. Wir bei VanEck, wir definieren Themen eigentlich über so drei Punkte. Erstmal, was sind die Aktivitäten und die Subindustrien, die relevant für das Thema sind? Im Bereich Weltraum, du hast es erwähnt, ist dann die Frage, ist die zivile Luftfahrt überhaupt ein relevanter Bereich? Da sagen wir tendenziell eher nein. Der zweite Punkt ist dann der Umsatz. Du hast es auch schon genannt. In den meisten von unseren ETFs geht es wirklich darum, dass die Unternehmen in diesen Aktivitäten dann mehr als 50% des Umsatzes auch wirklich generieren. Und ansonsten werden sie gar nicht erst inkludiert.
Also wenn ich Space will, bekomme ich auch Space und keine Mogelpackung.
Genau, das ist der Ansatz, um dann eben auch ein relativ konzentriertes Exposure zum Weltraum zu haben mit 25, 30 Unternehmen und nicht unbedingt mit über 100 Unternehmen, die alle ein bisschen was mit Space zu tun haben, aber das Portfolio und die Strategie dann gar nicht so stark. Und das ist eigentlich auch wirklich ganz interessant, dass man genau diese Regeln auch sehr gut nachvollziehen kann, weil die sind alle transparent beschrieben in den Indexentwicklungen. Die müssen ganz am Anfang eines ETF-Launches, eines Index-Launches definiert werden und sind für alle transparent einsehbar.
Und jetzt Hand aufs Herz, ihr schmeißt dann wirklich Schwergewichte raus, wo man sagt, na, da könnte ich ja auf Sicherheit spielen, zum Beispiel eine Boeing oder andere.
Ja.
Die fliegen dann konsequent raus.
Genau, die fliegen konsequent raus. Es ist eben indexbasiert, da treffen wir als ETF-Anbieter auch gar nicht die Entscheidung, sondern das ist dann der Indexanbieter, der quartalsweise zum Beispiel das Portfolio und die Regeln überprüft. Und wenn dann Unternehmen unter 50% Umsatz fallen, dann werden die exkludiert. Gaming ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil vor 10 Jahren, da haben diese ganzen Chip-Unternehmen, die Chip-Hersteller, kamen alle aus der Gaming-Branche.
Nvidia zum Beispiel.
Genau, Nvidia mit den GeForce-Chips. Und die waren in unseren Produkten, in unseren Gaming-Strategien und sind dann sukzessive rausgefallen, auch eine AMD, weil sie eben durch den Trend zu KI dann tatsächlich gar nicht mehr 50% Umsatz im Gaming-Bereich verdient haben. Und obwohl man sagt, okay, Nvidia, das mag ein gutes Unternehmen sein, ist es eben kein Gaming-Unternehmen mehr. Und da ist es dann wirklich wichtig, diesen Regeln auch zu folgen nach dem Indexanbieter. Und so entwickelt sich dann ein ETF auch und ein Thema auch über die Zeit.
Das klingt jetzt erstmal gut, aber ich habe doch folgendes Problem. Ich will jetzt ein Thema, sagen wir mal, bleiben bei Space oder Semiconductor, wie auch immer. Dann will ich ja ganz spitz sein eigentlich. Auf der anderen Seite will ich beim ETF auch Streuung haben.
Ja.
Also das sind doch zwei komplett gegensätzliche Sachen.
Ja.
Das kann ich doch gar nicht vereinen, oder? Da kommt doch immer ein Mischmasch raus.
Ja gut, sagen wir so, man muss ja unterscheiden zwischen der Diversifikation im Markt, wo ich dann einen ganzen Markt abbilden will, und der Diversifikation im Thema. Ja, und die Diversifikation im Thema, das bedeutet dann, dass wir eben 25, 30 Unternehmen haben, die Pure Play sind, die über 50% des Umsatzes generieren im Thema, was auch immer, und dann eben im Thema streuen. Also natürlich sagen wir dann auch bestimmtes Exposure, bestimmtes Maximalgewicht zu Einzeltiteln sollte gegeben sein, ein Capping von zum Beispiel 10%, um nicht ein zu starkes Einzelgewicht zu haben. Aber wir sehen es im Thema Space, wir sehen es in unterschiedlichen Ansätzen. Eine Branche lässt sich oder ein Thema, das wir aufsetzen, wo wir denken, das ist ein Zukunftstrend, das muss dann auch 25, 30 Unternehmen haben, die wirklich damit etwas zusammen tun. Und ja, man hat dann natürlich auch eben diese Konzentration im Thema, bestimmte Risiken, die dann in das Thema reingehen, Konzentrationsrisiken, die müssen dann Investoren natürlich auch beachten, dass man eben, wenn man sagt, man diversifiziert im Thema, man nicht diversifiziert über den ganzen Markt ist, aber ja, das schafft man über diese Indexregeln gut auszubalancieren.
Jetzt sag mal, da sind jetzt die richtigen Unternehmen drin, aber dann habe ich doch folgendes Problem. Wenn der Hype losgeht, dann wird der ETF vielleicht erstmal, entsteht die Idee, dann dauert das doch lange. Dann habe ich doch Regularien, time to the market, wie man so schön sagt. Da bin ich doch immer zu spät dran, oder? Bis dieser ETF dann auf dem Markt ist, ist doch die Party schon vorbei, oder?
Also grundsätzlich existiert dieses Risiko natürlich, das stimmt. Wir sehen aber grundsätzlich auch, dass ETF-Anbieter schneller geworden sind. Es herrscht eigentlich ein regelrechter Wettbewerb.
Wie schnell geht das, wenn man gut ist, wenn man schnell ist?
Wenn man gut ist, ein enges Zusammenspiel mit dem Indexanbieter hat und die Regeln klar definiert, dass auch der Regulator die Regeln versteht, dann kann das innerhalb von wenigen Monaten tatsächlich von Idee zu ETF
war relativ fix. Ja.
Genau, richtig. Und da ist es natürlich dann auch für uns wichtig, innovativ zu sein und nicht unbedingt den Hype zu kopieren, sondern auch Themen zu erkennen, zu antizipieren, um dann eben möglichst forward-looking zu agieren.
Jetzt sind wir beim neuralgischen Punkt. Was ist dann wirklich ein Trend, wo ihr sagt, naja, das ist gerade spannend, da laufen vielleicht manche Aktien schon gut. Das ist so ein Thema, was diskutiert wird. Was ist ein Strohfeuer, was ist ein Trend? Das ist doch sehr schwer, das zu unterscheiden, oder? Was dann wirklich über Jahre läuft.
Ja, es ist natürlich kein einfaches Thema. Wir behaupten ja auch nicht, die Zukunft voraussehen zu können. Für uns spielen da natürlich unterschiedliche Komponenten mit rein, was das Thema angeht. Also wir haben auf der einen Seite, haben wir dann die technologische Komponente, die passen muss. Schafft man es, über ein Thema möglichst lang aufrechtzuhalten, einen Burggraben zu schaffen im Thema selbst? Passt es in den Trend des demografischen Wandels? Passt es in den Megatrend der Ressourcenknappheit? Also wo kann ich eigentlich dieses Thema erstmal ganz grob in den Megatrends einordnen, um dann zu sagen, existieren Unternehmen, gelistete Unternehmen, Pure-Play-Unternehmen, all diese Themen, über die wir gerade schon gesprochen haben, die das Thema investierbar machen und die dann vielleicht einen Hype wirklich unterscheiden zu einem langfristigen Trend, der über, und das ist unser Ziel, dass wir ein Produkt aufbauen, das langfristig von Investoren gehalten wird, abzubilden.
Jetzt wissen wir, dass die Kosten ein entscheidender Faktor sind. Wenn ich jetzt natürlich eine massive Überrendite habe, dann sind höhere Kosten durchaus auch gerechtfertigt. Aber bekomme ich die dann auch wirklich bei Themen-ETFs? Die sind ja in der Regel jetzt teurer als, ich kann ja auch ganz einfach und billig in MSCI World oder FTSE All World investieren. Kriege ich wirklich unter dem Strich nach Kosten mehr Rendite oder zahle ich da wirklich nur für die Story?
Also Themen-ETFs, wir haben natürlich, können hier keine Outperformance garantieren. Das ist ganz klar. Bei Themen-ETFs geht es primär um den Zugang und die Ressourcen und die Indexdefinition zum Thema selbst, ja, um das Management, die Ideenfindung von dem Thema in einem ETF-Konstrukt, was dann ja dem Investor die Chance bietet, möglichst früh, das Thema haben wir auch schon geredet, eben Exposure über ein diversifiziertes Produkt zu erlangen. Ja, wichtig ist natürlich für den Investor dann zu sagen, was ist überhaupt mein Anlagezeitraum, was ist mein Ziel, brauche ich jetzt über einen kurzen Zeitraum diese Überperformance, was sind so meine Risikofaktoren, all das spielt dann natürlich in die Investitionsentscheidung mit rein.
Jetzt gibt's ja auch gehörige Risiken bei Trends, die dann nicht zu Megatrends werden. Es gibt Studien, die ja nachweisen, dass Themen-ETFs in den ersten 5 Jahren nach Auflegung im Schnitt rund 30% an risikoadjustierter Rendite gegenüber dem breiten Markt verlieren. Wir haben Wasserstoff, was jetzt nicht so berauschend gelaufen ist. Metaverse, haben viele schon vergessen. Mhm. Cannabis, also das ist teilweise ja schon eine ganz schöne Luftnummer.
Ja, das stimmt auch. Und das zeigt, dass thematisches Investieren gar nicht ein Selbstläufer ist und eben viele Risiken birgt und dass man eben auch selber stark in das Thema reingehen muss und in die Regeln reingehen muss. Was wird mir da eigentlich im Produkt angeboten? Was sind die Regeln? Was ist inkludiert? Wie sieht dann das Portfolio aus? Also wie wird das übersetzt? Und klar ist auch, dass nicht alle Trends, nicht alle Themen so laufen werden, wie man selber das denkt, wie der Experte das auch dann einem verkauft. Und manche setzen sich eben nie durch. Und da geht es dann darum, selektiv zu arbeiten, Risiken zu beachten und eben besonders auf die Qualität der Indexdefinition, der Themenselektion zu achten und dort eben auch verschiedene Trends in ein Portfolio mit aufzunehmen und nicht nur sein ganzes Vermögen ja in ein Metavers zu stecken.
Die Kunst ist ja wahrscheinlich auch, erstens auf die Unternehmen zu schauen, die in einem ETF drin sind. Du hast es ja vorher auch schon mit einem Video erklärt. Inwieweit sind denn Themen-ETFs für Buy and Hold geeignet? Denn ein Trend kann ja 3, 4, 5 Jahre super laufen und dann theoretisch kann es ja schlecht laufen. Also wie geht man damit um? Das ist ja auch ein großes Problem.
Definitiv. Und das unterscheidet dann wirklich ein Themen-ETF zu einem Standard MSCI World. Das sind ganz andere Ansätze. Ein MSCI World, der passt sich an über den Zeitraum, der entwickelt sich mit den Sektoren. Ein Thema ist eine gezielte Idee, die natürlich langfristig ausgerichtet ist. Mhm. Aber man muss trotzdem, es ist eine aktive Entscheidung, rein zu investieren. Man muss aber auch sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen in gewissen Zeiträumen und dann gucken, stimmen diese Entscheidungsgrundlagen, stimmt das Umfeld noch, warum ich in das Thema investiert habe, auch nach 3, 4, 5 Jahren. Und dann kann man zum Ergebnis kommen, auch wenn die Performance vielleicht nicht ganz da war, an den Trend, an das Thema glaube ich noch und da möchte ich noch weiter Exposure zu haben. Oder wenn es anders gelaufen ist, okay, jetzt sehe ich, die Performance war vielleicht schon da, jetzt möchte ich auch meine Trends anpassen, meine Themen anpassen. Und das ist da wirklich eine aktivere Entscheidung, auch beim Investor, nicht nur beim ETF-Anbieter, beim Investor zu haben.
Vielleicht abschließend, wie überwacht ihr das Ganze dann? Was macht euer Research dann noch aus? Weil ihr passt ja natürlich dann auch an. Ihr schaut euch die Unternehmen ja an. Wie verändern sich die? Zum Beispiel jetzt der Umsatz, wenn das vielleicht kein Pure Play mehr ist, theoretisch. Wie geht ihr da vor und schaut ihr dann auch in Patentdatenbanken? Wie kann man sich das vorstellen? Also was läuft da im Maschinenraum wirklich ab?
Ja, genau. Also wir haben verschiedene Ansätze, wie wir die Themenentwicklung über Jahre auch beobachten. Wenn sich neue Unterthemen entwickeln im Bereich in der Gesundheitsbranche gibt es zum Beispiel das neue Thema Medical Robotics, dann würden wir auch mal vielleicht reviewen, kommt das in einen Healthcare ETF neu mit rein. Also dann ist man schon tief im Thema drin, guckt sich an, Patente, Umsätze, Marktanalysen und passt dementsprechend die Strategie an.
Moritz, vielen Dank für die spannenden Insights.
Sehr gerne, Mario.
Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen, Leute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zum neuen Format und vor allem, wen würdet ihr gerne mal auf dem heißen Stuhl sehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Und hier kannst du dir gratis unser E-Book downloaden. 10 ETF-Denkfehler, die dich arm machen. Und hier kannst du dir nochmal das letzte Interview auf meinem Kanal mit Moimir Linke anschauen.